werden und damit Innenminister Dobrindt unter Druck gesetzt, die Praxis besser zu begründen. Und diese Forderung kommt nun auch aus Teilen der Bundesregierung. Die Nachrichten mit Tobias Mück.
Bundesjustizministerin Hubich hat sich in die Debatte über die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen eingeschaltet. Die SPD-Politikerin hat Bundesinnenminister Dobrindt zu einer Erklärung aufgefordert. Aus unserem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Stefanie Hubich, SPD, erwartet, dass ihr Kabinettskollege Alexander Dobrindt, CSU, sehr schnell begründet, warum er Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückweisen lässt und auf welcher Rechtsgrundlage er das macht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte im Fall von 3 Asylbewerbern aus Somalia entschieden, dass es rechtswidrig war, sie an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Trotzdem hält Dobrindt an dieser Praxis grundsätzlich fest. Justizministerin Hubich trägt das mit, sagte aber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sich mögliche weitere Urteile sehr genau ansehen zu wollen.
In den USA weiten sich die Proteste gegen Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiter aus. Wie der Sender CNN berichtet, laufen in vielen Städten Demonstrationen, unter anderem in New York, Chicago, Austin, Seattle und Washington. Für das Wochenende sind landesweit hunderte weitere Protestaktionen angekündigt. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat inzwischen Berichte über zunehmende Ausschreitungen zurückgewiesen. Nur eine kleine Minderheit beteilige sich an Vandalismus. US-Präsident Trump hatte gesagt, die Stadt versinke in Chaos und Gewalt. Er rechtfertigte damit die Entsendung von Soldaten nach Kalifornien. Nach dem Amoklauf in Graz hat der österreichische Bundespräsident van der Bellen eine Diskussion über das Waffenrecht angestoßen. Man hätte nie gedacht, dass so etwas in Österreich passieren kann, sagte er in Graz beim Gedenken an die 10 Todesopfer. Ein 21-Jähriger hatte sie am Dienstag an seiner früheren Schule erschossen, bevor er sich selbst tötete. Die verwendeten Waffen hat er laut Polizei legal besessen. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Wie kann das sein? Wie können wir die Gefahr von solchen Mordtaten minimieren? Fragt van der Bellen, um neben tröstenden Worten auch der Politik eine Aufgabe zu stellen. Wenn wir zum Schluss kommen, mahnt der Bundespräsident in Graz, dass das Waffengesetz geändert werden muss, dann werden wir das auch tun. Die Regierungsparteien müssen das tun, hätten das schon lange tun können. Österreich hat ein relativ liberales Waffengesetz. Ob zu liberal, darüber diskutiert heute der österreichische Sicherheitsrat.
In Cottbus wollen heute Beschäftigte des Energiekonzerns LEAG protestieren. Der Betriebsrat erwartet rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Betriebsversammlung. Sie befürchten beim Bau neuer Gaskraftwerke Nachteile. Anlass sind Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, wonach ein Großteil der Kraftwerke im Süden Deutschlands entstehen soll. Die neuen Gasanlagen sollen laut LEAG künftig einspringen, wenn der schwankende Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist. Etwa wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. In Berlin ist die Sperrung der U-Bahn-Linie 3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seit heute früh wieder aufgehoben. 2 Wochen lang war die Teilstrecke unterbrochen. Grund waren Arbeiten einer Fremdfirma. Dadurch wurden Teile der Tunneldecke beschädigt. Sicherheitshalber mussten die Decke und auch Wände der U-Bahn erneuert werden. Mittlerweile ist der Beton ausgehärtet, sodass die Züge wieder bis Neuendorfplatz durchfahren. Für den Autoverkehr dauern die Einschränkungen voraussichtlich noch bis Montag. Von der Straße aus muss die Tunneldecke neu abgedichtet werden. Die in Berlin-Spandau entdeckte Weltkriegsbombe ist am Abend kontrolliert gesprengt worden, das hat die Polizei mitgeteilt. Der Blindgänger war in einem Waldgebiet im Ortsteil Klado gefunden worden. Laut Polizei mussten für die kontrollierte Sprengung rund 90 Personen vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Der Frontmann der Beach Boys, Brian Wilson, ist tot. Das hat seine Familie mitgeteilt. Wilson wurde 82 Jahre alt. Er litt seit längerer Zeit an einer Form der Demenz. Die Beach Boys waren vor allem in den 1960er Jahren erfolgreich. Zu ihren größten Hits zählen Surfin' USA, I Get Around und Good Vibrations. Wilson galt als kreativer Kopf der Band und komponierte die meisten Songs. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 5 Grad und in Steglitz 12, in Brandenburg zwischen 5 in Forst und 11 Grad in Wiesenburg. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken bei 23 bis 27 Grad. Die Zeit 6.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Christoph Kober, schönen guten Morgen. Seit Tagen gehen in den USA Menschen auf die Straße, um gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE zu protestieren. Denn auf Geheiß von Präsident Donald Trump sollen die ICE-Mitarbeiter Menschen ohne Aufenthaltspapiere aufspüren, um sie auszuweisen. Offiziell geht es gegen illegale Migration und Kriminelle. In der Realität trifft es aber auch Familien und Menschen, die seit Jahrzehnten in den USA leben, arbeiten, Steuern zahlen und integriert sind. Deshalb protestieren ihre Freunde und Nachbarn, wie unser Korrespondent Andreas Hein in Los Angeles schildert.
Der Tacoman um die Ecke, der Gärtner, die Haushälterin, die Freunde beim Sport. Wenn man Menschen in verschiedenen Teilen und Vororten von Los Angeles trifft, dann erzählen sie gern, was ihre Community ausmacht. Also das Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen und in dem sie gern leben. Die Trennlinie verläuft da nicht zwischen Einwanderern und Staatsbürgern, sondern zwischen gehört zu unserem Leben dazu oder eben nicht. Die Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde ICE ziehen eine andere Trennlinie. Aufenthaltspapier oder nicht. Deren Einsätze, von denen es jeden Tag viele gibt, bringen viele Menschen hier auf die Palme.
Das ärgert mich sehr, dass hier plötzlich in der Nachbarschaft solche Razzien stattfinden. Wir sind eine kleine Stadt mit ganz vielen Migranten. Und dass ICE, also die Einwanderungsbehörde, in so einer militärischen Weise hier vorgeht, ist einfach falsch. Aber ich bin stolz, dass wir in unserer Stadt uns dagegen stellen.
I'm proud that my city stood up.
Issa lebt in Paramount, einem der Vororte von Los Angeles, in denen besonders viele Migranten leben. Hier ist der Protest vor knapp einer Woche entstanden, als Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde gegen Leute ohne Papiere vorgingen, sie unter anderem auf dem Parkplatz eines Baumarktes aufgespürt haben. Isa empfindet eine Art Schockwelle, die durch die Nachbarschaft geht.
I'm seeing the way in which like my friends.
Natürlich kriege ich mit, wie sehr meine Freunde und deren Familie direkt davon betroffen sind. Das ist beängstigend zu sehen, wie schnell Dinge hier umschlagen und plötzlich Soldaten präsent sind. Das alles soll hier unsere Community einschüchtern, aber das werden wir nicht zulassen.
Wer hier ohne Papiere lebt, hält sich in den meisten Fällen an die Regeln. Viele zahlen auch Steuern. Mitarbeiter in Fabriken, Handwerker in kleinen Betrieben, Helfer in Restaurants. Oft leben sie schon so lange hier, dass ihre Kinder hier geboren sind und dadurch automatisch amerikanische Staatsbürgerschaft haben. Genau das macht jetzt Angst. Die Fälle, in denen Eltern plötzlich verschwinden. Rentnerin Anne findet das unmöglich.
Wir sind entschieden dagegen, dass unsere Mitmenschen hier aus der Nachbarschaft auf so illegale Weise festgenommen werden, weil sie Migranten sind. Los Angeles ist eine Stadt mit und für Migranten.
Die Einwanderungsbehörde operiert unabhängig und ohne Wissen der Polizei. Deshalb hat Polizeichef Jim McDonnell auch nochmal klargestellt, dass seine Polizisten für alle da sind, die sie brauchen. Wir begegnen jedem, der hier lebt, mit Respekt, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Die Polizei hier geht gegen Verbrecher vor, nicht gegen fehlende Aufenthaltspapiere.
Das ist der Bericht von Andreas Hein aus Los Angeles. 8:08 die Zeit. Wir kommen zurück nach Deutschland. Seit dem 23. November 1918 gilt hierzulande der 8-Stunden-Tag, also in der Regel eine maximale Arbeitszeit von täglich 8 Stunden. Diese Regel gilt als soziale Errungenschaft, könnte sich nun aber ändern. Denn die neue Bundesregierung möchte nicht mehr an der Begrenzung von 8 Stunden pro Tag festhalten. Wie eine neue Regel aussehen könnte, dazu unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn.
Im schwarz-roten Koalitionsvertrag steht es schwarz auf weiß. Die Regierung will eine wöchentliche Höchstarbeitszeit schaffen. Das würde konkret heißen, an einzelnen Tagen kann länger als 8 Stunden gearbeitet werden. Hauptsache, die Wochenarbeitszeit wird nicht überschritten. Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft kommt das bekannt vor.
Also es ist bereits das dritte Mal, dass diese Absicht in einem Koalitionsvertrag formuliert wird. Bisher ist es trotzdem nicht umgesetzt worden. Die Hoffnung stirbt aber zuletzt.
Vielleicht stirbt sie sogar ganz, denn die neue sozialdemokratische Arbeitsministerin Bärbel Baas hat von Anfang an durchblicken lassen, dass die wöchentliche Arbeitszeit keine SPD-Idee ist. Im Koalitionsvertrag heißt es, zur konkreten Ausgestaltung solle ein Dialog mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern geführt werden. Allerdings hat DGB-Chefin Jasmin Fahimi jetzt schon den Widerstand der Gewerkschaften angekündigt.
Der 8-Stunden-Arbeitstag als reguläre Arbeitszeit ist von den Gewerkschaften bereits seit 1918 hart erkämpft worden. Das Arbeitszeitgesetz ist ein Schutzgesetz für die Gesundheit der Beschäftigten und gegen deren Überlastungen.
Tatsächlich erlaubt das Arbeitszeitgesetz schon heute Arbeitszeiten von bis zu 10 Stunden täglich. Mit dem Vorhaben der Regierung könnten es ausnahmsweise auch mal 12 werden. Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft hält das für sinnvoll.
Also der wesentliche Effekt ist ein Gewinn an Flexibilität für einzelne Arbeitnehmer, die zum Beispiel jetzt in der Lage sind, an einem Tag mal nur 4 Stunden zu arbeiten und dann am nächsten Tag vielleicht 12 Stunden zu arbeiten, um das wieder auszugleichen. Das ist unter der gegebenen Gesetzgebung nicht möglich.
Flexibilität will auch Stefan Nacke von der Arbeitnehmergruppe der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag.
Es geht um Freiheit, nicht um Ausbeutung. Wir wollen auch nicht, dass die Arbeitszeit ausgeweitet wird. Wir wollen den Menschen mehr Wahlmöglichkeiten geben.
Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung dagegen warnt davor, dass sich durch flexiblere Arbeitszeiten Beruf und Familie schlechter vereinbaren ließen. Der DGB befürchtet Gesundheitsschäden. Doch trotz Bedenken, der Koalitionsausschuss hat die Gespräche mit Gewerkschaften und Arbeitgebern über flexiblere Arbeitszeiten in das Sofortprogramm der Bundesregierung geschrieben. Laut Ministerium laufen die Vorbereitungen dafür. Ziel sei eine gute Lösung im Sinne des Gesundheitsschutzes, der Flexibilität und der betrieblichen Realität zu finden.
Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn war das, über den Vorstoß der Bundesregierung am 8-Stunden-Tag zu rütteln. 6.11 Uhr haben wir es. Sie waren schon da und hatten Erfolg, bevor die Beatles gekommen sind. Wir reden von den Beach Boys. Mit Surfmusik und guter Laune hatten sie jahrzehntelang Erfolg. Der Gründer der Beach Boys war Brian Wilson. Er galt als einer der erfolgreichsten Musiker und Produzenten des 20. Jahrhunderts. Nun ist Brian Wilson im Alter von 82 Jahren gestorben. Und der Nachruf von Mia von Hirsch aus dem Studio Los Angeles beginnt mit den vermutlich populärsten Klängen der Beach Boys.
Brian Wilsons Songs sind nicht nur ewige Ohrwürmer, sie gelten auch als Soundtrack zum American Dream der Babyboomer. Ein Stück Kulturgeschichte und eine Familiengeschichte. Brian Wilson gründet 1961 die Beach Boys, gemeinsam mit seinen Brüdern Dennis und Carl, Cousin Mike und Freund Al. Sie scheinen Kalifornien zu verkörpern, wie man es sich vorstellt. Ein Leben in der Sonne am Strand. In gerade mal 4 Jahren schreibt Brian Wilson nahezu alle seine Hits. Er performt sie, hat eine Falsettstimme und kann so hoch und tief singen.
Ich kann wie ein Mann singen, aber auch wie eine Frau.
Erzählt er der BBC. Zu den Hits der Beach Boys gehören unter anderem I Get Around, Wouldn't It Be Nice und Good Vibrations. Gute Stimmung verbreitet Brian Wilson mit den Beach Boys zwar für sein Publikum, hinter den Kulissen ist es aber nicht immer so rosig. Nach einem Nervenzusammenbruch während einer Tour muss Wilson sich 1963 zurückziehen. Musikalisch bekommt die Band Konkurrenz aus England.
Ich wusste, wir waren gut, aber erst bei den Beatles hatten wir das Gefühl, dass wir richtig loslegen mussten.
Brian Wilson wendet sich dem Produzieren und Komponieren von Musik im Studio zu. Während er beruflich erfolgreich ist, sieht es privat anders aus. Seine erste Ehe zerbricht und er wendet sich den Drogen zu. Mit Folgen.
Mein Gedächtnis ist beschädigt, das LSD hat mein Gehirn geschädigt,
erzählt er in einem Interview. Später wird er mit Schizophrenie diagnostiziert und berichtet davon, ständig Stimmen zu hören. Nach einer Überdosis ist er in den 80er Jahren jahrelang in psychologischer Betreuung. Musikalisch arbeitet er unter anderem als Solist. In den 90ern heiratet er Melinda Ledbetter, die seine Vormundschaft übernimmt, bis zu ihrem Tod im Januar 2024. Der Künstler erkrankt an Demenz und wird unter eine neue Vormundschaft gestellt. Ein bewegtes Leben, auf das Brian Wilson selbst zurückblickt und sagt:
Well, that's art. Ask any artist in the world. And he'll tell you, you have to go through a little frustration, you know what I mean, before that creativity starts to flow.
Diese harten Phasen seines Lebens haben seiner Musik zu Kreativität verholfen.
Mia von Hirsch war das über das Leben von Brian Wilson, den Gründer der Beach Boys. Er ist jetzt im Alter von 82 Jahren gestorben. 6.15 Uhr die Zeit.
RBB 24 Inforadio Sport.
Tja, was ist das für eine Woche für die Handballer der Füchse Berlin? Nach der ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte und dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt wartet am kommenden Wochenende noch das Finalturnier um den Titel in der Champions League auf die Füchse. Doch wie schaffen sie es, nach der rauschenden Meisterparty in den Finalmodus umzuschalten? Unsere Handballreporterin Tabea Kunze hat bei den Füchsen nachgefragt.
Es liegen unglaubliche Tage hinter den Füchsen. Zwischen Bierduschen, Konfetti und unzähligen Jubelselfies war immer wieder diese tiefe Erleichterung spürbar, die Meisterschale endlich zum ersten Mal nach Berlin geholt zu haben. Sportvorstand Stefan Kretschmer beschreibt, was das mit ihm gemacht hat.
Der ganz große Druck ist erstmal abgefallen. Der schwierigste Titel in meinen Augen im Welthandball ist gewonnen, die deutsche Meisterschaft. Deswegen ist man jetzt schon erstmal erleichtert, auch wir natürlich.
Doch um diesen historischen Erfolg in Ruhe zu verarbeiten, bleibt keine Zeit. Schon heute Nachmittag reisen die Füchse mit dem Zug nach Köln, wo am Wochenende die besten vier Mannschaften der Saison um den Champions-League-Titel spielen.
Und jetzt gilt es, in den Modus umzuschalten. Wir haben uns fürs Final Four qualifiziert. Und wenn wir schon mal da sind, dann können wir es auch gewinnen.
Der Auftrag an Trainer Jaron Sievert ist damit klar. Wie gut, dass der 31-Jährige überhaupt kein Problem damit hat, sich nach den Emotionen der Meisterfeier wieder gewohnt akribisch in die Vorbereitung zu stürzen.
Mir fällt es nicht schwer, weil Final Four in Köln ist ein Riesending, ein Riesenerfolg, dorthin zu kommen. Aber wenn man dort ist, möchte man das Ding natürlich auch gewinnen und mit nach Berlin bringen. Und ich glaube, die Spieler sind aber auch so hungrig, ehrgeizig und so professionell, dass der Switch uns auch gelingen wird, den vollen Fokus auf Köln wiederzulegen.
Für die meisten Füchse-Spieler wird es das erste Champions League Final Four ihrer Karriere sein. Die Aussicht, vor 20.000 Fans in der Kölner Arena um den europäischen Handballthron zu spielen, weckt bei Linksaußen Tim Freihöfer ganz automatisch neue Energie.
Ich freue mich einfach riesig. Das ist eine mega geile Veranstaltung und wir müssen uns vor niemand verstecken.
Im Halbfinale am Samstag treffen die Füchse auf den französischen Vizemeister Nantes. Im Finale am Sonntag könnte es dann entweder gegen den Rekordsieger FC Barcelona gehen oder gegen den gerade in der Bundesliga geschlagenen SC Magdeburg. Spielmacher Nils Lichtlein glaubt, dass die gewonnene Meisterschaft viel Selbstvertrauen für das Turnier in Köln bringt.
Ja, wie man gesehen hat, haben wir jetzt diese Saison schon einen Titel geholt und dementsprechend, glaube ich, können wir ohne Druck frei aufspielen und hoffen, dass da was Gutes bei rumkommt.
Sollten die Füchse den Champions-League-Titel holen, wäre auch das eine Premiere und ein neuer Anlass für Bierduschen, Konfetti und unzählige Jubelselfies.
Tabea Kunze war das über die Füchse Berlin, die am Sonnabend im Halbfinale der Champions League antreten gegen den französischen Vizemeister Nantes. Und die ganze Partie hören Sie live hier bei uns im RBB 24 Inforadio oder unterwegs mit der Sportschau App. Anwurf ist um 15 Uhr. Das Wetter für Berlin und Brandenburg, das präsentiert uns heute überall Sonnenschein. Hier und da kann es einzelne flache Quellwolken geben. Es ist trocken bei maximal 22 bis 25 Grad heute. Derzeit die Werte in Berlin zwischen 5 und 12 Grad. 6 Grad haben wir in Cottbus und 9 Grad in Potsdam.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Tobias Mück.
Vorsicht bitte auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Thesen und Ziesa ist nach einem Unfall nur die linke Spur frei. Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Schönefelder Kreuz und Königs Wusterhausen liegen Gegenstände auf der Straße. Stadtverkehr Berlin, Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis morgen früh gesperrt. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt. Neue Baustellen ab heute In Kaulsdorf steht auf der Chemnitzer Straße, Hürwernitzer Straße für beide Richtungen nur eine gemeinsame Spur zur Verfügung. In Langwitz wird auf der Siemensstraße zwischen Wiesenweg und Gärtnerstraße eine Baustellenampel installiert. Und in Reinickendorf ist auf der Ollenhauer Straße Richtung Oranienburger Straße nur noch eine Spur frei. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Humboldt und Pfahlerstraße.
6.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Pauschale Rückweisungen werde es aus seiner Sicht nicht mehr geben können, hat Matthias Mirsch, Chef der SPD-Bundestagsfraktion, unlängst gesagt. Also zu Rückweisungen Asylsuchender an deutschen Grenzen. An denen hält Innenminister Dobrindt trotz juristischen Gegenwinds fest. Und nun erhört auch eine Kabinettskollegin den Druck. Die Nachrichten mit Tobias Mück.
Bundesjustizministerin Hubich erwartet, dass Innenminister Dobrindt rechtlich begründet, warum weiter Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat die SPD-Politikerin gesagt, Dobrindt müsse die von ihm zugesagte Erklärung jetzt schnell nachliefern. Hintergrund ist eine Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte Anfang des Monats ein Urteil im Fall von drei Somaliern gefällt. Danach war es rechtswidrig, die Menschen an der Grenze abzuweisen. Innenminister Dobrindt will trotzdem an der Praxis des Zurückweisens festhalten. Er argumentiert mit einer Notlage und strebt an, dass der Europäische Gerichtshof in der Frage entscheidet. In den USA weiten sich die Proteste gegen Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiter aus. Wie der Sender CNN berichtet, laufen in vielen Städten Demonstrationen, unter anderem in New York, Chicago, Austin, Seattle und Washington. Für das Wochenende sind landesweit hunderte weitere Protestaktionen angekündigt. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat inzwischen Berichte über zunehmende Ausschreitungen zurückgewiesen. Nur eine kleine Minderheit beteilige sich an Vandalismus. US-Präsident Trump hatte gesagt, die Stadt versinke in Chaos und Gewalt. Er rechtfertigte damit die Entsendung von Soldaten nach Kalifornien. Die israelische Armee hat im Gazastreifen die Leichen von zwei Geiseln geborgen, das hat Israels Regierungschef Netanyahu bestätigt. Bei einem von ihnen handelt es sich demnach um einen 59-Jährigen, der bei dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 getötet und dann in den Gazastreifen gebracht wurde. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Israels Premier Netanyahu drückte der Familie auf Ex sein Beileid aus. Netanyahu und der Armee zufolge wurde eine weitere tote Geisel geborgen, die aber noch nicht namentlich genannt wurde. Das Forum der Angehörigen der Geiselfamilien fordert erneut eine Verhandlungslösung, bei der alle übrigen 53 Geiseln aus Gaza freikommen. Im Küstenstreifen gehen die Kämpfe unterdessen weiter. Das Hamas-geführte Gesundheitsministerium gab an, dass seit Kriegsbeginn mehr als 55.000 Menschen in Gaza getötet wurden. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen.
In Cottbus wollen heute Beschäftigte des Energiekonzerns LEAG protestieren. Der Betriebsrat erwartet rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Betriebsversammlung. Sie befürchten beim Bau neuer Gaskraftwerke Nachteile. Anders sind Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, wonach ein Großteil der Kraftwerke im Süden Deutschlands entstehen soll. Die neuen Gasanlagen sollen laut LEAG künftig einspringen, wenn der schwankende Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist, etwa wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Das Berliner Abgeordnetenhaus berät heute über den Zustand der Brücken in der Stadt. Die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD haben die Debatte beantragt. Wie groß der Handlungsbedarf ist, hatten zuletzt die kurzfristigen Abrisse der Ringbahnbrücke, der Westendbrücke und der Wohlheidebrücke gezeigt. Agnes Sundermeier, RBB 24 Landespolitik.
Bei der Wohlheidebrücke war innerhalb von 4 Tagen ein Abrissunternehmen zur Stelle. Die wichtige Verkehrsverbindung nach Köpenick konnte zügig wieder für den Verkehr freigegeben werden. Eine Erfolgsbilanz, so sehen es die Koalitionsfraktionen von CDU und SPD und wollen darüber heute in der Aktuellen Stunde im Abgeordnetenhaus debattieren. Marode Brücken durch Neubauten ersetzen, das soll in Zukunft deutlich schneller gehen. Die damit verbundene Prüfung soll einfacher werden und so die Planungszeit von 9 Monaten auf 1 Monat verkürzt werden. Damit könnte sich der Neubau um mehrere Monate bis Jahre beschleunigen.
In Berlin ist die Sperrung der U-Bahn-Linie 3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seit heute früh wieder aufgehoben. 2 Wochen lang war die Teilstrecke unterbrochen. Grund waren Arbeiten einer Fremdfirma. Dadurch wurden Teile der Tunneldecke beschädigt. Sicherheitshalber mussten die Decke und auch Wände der U-Bahn erneuert werden. Mittlerweile ist der Beton ausgehärtet, sodass die Züge wieder bis Neuendorfplatz durchfahren. Für den Autoverkehr dauern die Einschränkungen voraussichtlich noch bis Montag. Von der Straße aus muss die Tunneldecke neu abgedichtet werden. Der Frontmann der Beach Boys, Brian Wilson, ist tot. Das hat seine Familie mitgeteilt. Wilson wurde 82 Jahre alt. Er litt seit längerer Zeit an einer Form der Demenz. Die Beach Boys waren vor allem in den 1960er Jahren erfolgreich. Zu ihren größten Hits zählen Surfin' USA, I Get Around und Good Vibrations. Wilson galt als kreativer Kopf der Band und komponierte die meisten Songs. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 5 Grad und in Stieglitz 12, in Brandenburg zwischen 5 in Forst und 11 Grad in Wiesenburg. Die Zeit 6.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Christoph Kober im Studio geht's weiter. Schönen guten Morgen. Noch 2 Wochen sind es bis zum SPD-Parteitag in Berlin, auf dem die Sozialdemokraten, die ja trotz des 16%-Debakels bei der Bundestagswahl in der Regierung geblieben sind, unter anderem ein neues Parteiprogramm auf den Weg bringen wollen. Vorher steht noch der NATO-Gipfel an, der über deutliche Verteidigungsausgaben und deren Erhöhung diskutieren will. Und im Vorfeld dieser Treffen verursacht nun ein sogenanntes Manifest mehrerer SPD-Politiker einiges an Unruhe im politischen Berlin. Sie fordern in einem Grundsatzpapier direkte diplomatische Gespräche mit Russland und eine Abkehr von der aktuellen Aufrüstungspolitik. Dieses Manifest, Reaktionen darauf und Hintergründe will ich besprechen mit Barbara Kostolnik, unserer Korrespondentin in Hauptstadtstudio. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ist dieses Papier jetzt eins von einzelnen Versprengten in der SPD oder geht da in Sachen Russland und Ukraine-Krieg ein Riss durch die Partei?
Also es hat schon ein bisschen Sprengkraft, aber ich würde jetzt nicht von Versprengten sprechen. Da sind sehr viele Friedensaktivistinnen und Aktivisten dabei, denen das ein echtes Anliegen ist, Frieden. Ja, das heißt ja Friedenssicherung in Europa, damit ist es überschrieben. Und dann gibt's natürlich noch ein paar wie Ralf Stegner, der ja notorisch ist für sehr viele Kontroversen und auch immer die Position vertreten hat, mit Russland zu sprechen. Und dann ist da noch jemand dabei wie Rolf Mützenich. Das ist ja schon durchaus ein Schwergewicht innerhalb der SPD. Jedenfalls war das in der vergangenen Legislatur, weil er da ja der Fraktionschef der SPD war im Bundestag. Der ist aber auch ein sehr friedensbewegter Mensch und deswegen würde ich mal sagen, ist er damit wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Also Versprengte würde ich nicht sagen, es haben ja 100 Erstunterzeichner und Unterzeichnerinnen unterschrieben. Und da sind bestimmt noch ein paar andere dabei, die sich dem anschließen wollen. Also versprengt würde ich sagen, trifft es nicht.
Verteidigungsminister Pistorius will die Verteidigungsausgaben bis 2032 womöglich auf 5% der deutschen Wirtschaftsleistung erhöhen. Das kam relativ schnell, ohne große vorherige Diskussion, die man vielleicht in der SPD gewohnt ist. Hat die Parteispitze vergessen, da den Rest der Partei bei dieser Frage mitzunehmen?
Naja gut, das ist halt die Notwendigkeit, die durch Donald Trump kommt. Und man sieht natürlich schon, verteidigen ist wichtig. Das sehen die übrigens auch in diesem Manifest. Da steht schon auch drin, wir müssen die Verteidigungsfähigkeit herstellen. Also so ganz so realitätsfremd sind sie da nicht in diesem Manifest. Aber diese 5% sind natürlich sehr viel Geld. Und es gibt durchaus Stimmen in der SPD, die sagen, hallo, wir brauchen auch Geld für Schulen, wir brauchen auch Geld für Krankenversicherung, also wir brauchen auch Geld für das Soziale. Und bitteschön, nicht das ganze Geld in die Verteidigung stecken. Also diese Stimmen gibt es und die gibt es auch schon länger. Also das ist jetzt auch nicht wirklich super neu.
Sie haben Rolf Mützenich, den ehemaligen Fraktionschef, erwähnt. Der ist einer der Mitunterzeichner. Rächt es sich jetzt, dass Parteichef Klingbeil in den aktuellen Spitzenfunktionen hauptsächlich Vertraute um sich versammelt hat und sich die Partei Linken umso freier äußern können?
Ja, also das ist definitiv ein Klingbeil-Problem, würde ich auch sagen. Zumindest auf dem Parteitag könnte es zu einem werden. Und deswegen ist auch die Spitze, was dieses Papier betrifft, eher schmallippig unterwegs. Also es wird nicht besonders viel gesagt. Auch nicht von Lars Klingbeil, der, glaube ich, gestern auf einem Insta-Live irgendwie gesagt hat, die Diskussion über Krieg und Frieden ist wichtig in der SPD, aber er sieht da keine Kehrtwende mit diesem Papier. Also da wird versucht, das eher runterzukochen, weil wenn sich das verselbstständigt, dann ist das unangenehm auf jeden Fall für den SPD-Chef, der ja wiedergewählt werden möchte auf dem Parteitag. Und was die Causa Mützenich betrifft, also Rolf Mützenich war Fraktionschef, er ist jetzt nur einfacher Abgeordneter, ist damit natürlich sehr viel freier und ist, wie Sie zu Recht gesagt haben, auch nichts mehr geworden in der neuen Bundesregierung. Hm. Das kann durchaus mit eine Rolle spielen.
Ja. Der Kanzler Friedrich Merz hat demonstrativ gelassen auf dieses Papier reagiert. Man sei sich in der Bundesregierung in der Bewertung Russlands Krieg gegen die Ukraine und deren Konsequenzen vollkommen einig, hat er gesagt. Aber besteht in diesem Manifest wirklich keine Gefahr für die Regierung?
Naja, so viele Abgeordnete über den Durst, sage ich mal, hat diese Koalition nicht, haben wir ja bei der Kanzlerwahl gesehen. Also wenn sich das, wie gesagt, ausbreiten sollte, dann könnte es gefährlich werden. Aber noch ist diese Fraktion einigermaßen geschlossen. Wenn man sich das anguckt, wer das unterzeichnet hat, da waren irgendwie 5 aktive Mitglieder des Bundestags dabei von der SPD. Also das ist, noch ist es nicht gefährlich.
Vielen Dank. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik war das live mit Einschätzungen zum Manifest einiger SPD-Politiker. Jetzt haben wir es 6.30 Uhr, 6:30, 6:30. Immer mehr Menschen in Deutschland müssen gepflegt werden. Schon jetzt sind es 5,7 Millionen, die täglich Hilfe benötigen, und es werden noch mehr werden in Zukunft. Der Medizinische Dienst Bund wird heute seine neuesten Erkenntnisse zur Pflegebedürftigkeit und Versorgungsqualität in einem Pflegereport veröffentlichen. Den größten Anteil der Pflegearbeit, den tragen die Angehörigen. Rund 86% der Betroffenen werden zu Hause versorgt. Kinder, Eltern, Partner kommen dabei oft an ihre Grenzen, wie unsere Reporterin Annette Miersch in Berlin-Reinickendorf erfahren hat.
Das Gartentor schließt Stefan Marten hinter uns sofort wieder ab, auch die Haustür. Kontrolle ist sehr wichtig, erklärt der 66-Jährige dazu. Seine Frau hat Alzheimer, gerade schläft sie. Die Krankheit ist schon sehr weit fortgeschritten, erzählt er mir am Tisch im Wohnzimmer.
Unterhalten kann man sich mit ihr nicht. Sie sagt einzelne Worte, manchmal zusammenhanglos. Sie kann sich nicht anziehen, sauber halten. Also sie ist nicht alleine lebensfähig.
Seit 5 Jahren pflegt Stefan Marten seine Frau im gemeinsamen Haus. Der kleine Garten sei ein Segen, sagt er, weil sie beide so auch einfach schnell mal an die frische Luft gehen könnten. Mit 59 erhielt seine Partnerin die Diagnose Alzheimer. Heute hat sie Pflegestufe 4, also fast die höchste. Für den Ehemann heißt das rund um die Uhr Grundbedürfnisse erfüllen, Körperpflege, Windeln wechseln.
Gestern war es dann nun halt so. Um 11 Uhr hat sie nochmal Stuhlgang gehabt und da hat sie dann halt eben die Windel runter und ins Bett und dementsprechend sie abduschen, Bett neu beziehen, Wäsche machen. Um 13 Uhr haben wir dann gefrühstückt.
Der Alltag sei eine emotionale Achterbahnfahrt und die Erschöpfung namenlos, erzählt Stefan Marten und kämpft mit den Tränen. Er sei 24 Stunden am Tag fremdbestimmt. Selbst wenn er gerade Ruhe habe, kreisten die Gedanken immer nur um seine Frau.
Man ist so eingebunden in seine Pflegetätigkeit, dass man gar keine Lust mehr hat, keine Kraft mehr hat, noch andere Dinge groß zu machen.
Ähnlich und noch schlimmer gehe es anderen Angehörigen, die er regelmäßig in einer Pflegeselbsthilfegruppe trifft. Er fordert deshalb eine psychologische Betreuung für pflegende Angehörige und Pflegelotsen, die einen durch den Dschungel aus Begriffen, Behörden, Anträgen hindurchführen. Die gerade aufkommenden Pflege-Apps und Online-Portale seien dafür keine Lösung.
Man braucht sowas wie eine Pflege-Hebamme. Also jemand, der tatsächlich kommt, der betreut, der eigene Initiativen umsetzt, Hilfsangebote anbietet.
Bei den Pflegekassen sollte es einen Automatismus geben, der nach der Anmeldung eines Falls direkt einen Hilfelotsen in den betroffenen Haushalt schickt. Die Berliner Pflegestützpunkte in den Bezirken, extra für Angehörige, seien ein Anfang.
Wunderbar, nur auch das müsste im Grunde ausgebauter sein, dass man an die Hand genommen wird.
Stefan Marten macht sich große Sorgen um die Zukunft. Seine Alzheimer-kranke Frau wird wohl bald Pflegestufe 5 bekommen, also die höchste. Das heißt, neue Krisen sind für die Familie wohl unausweichlich. Ein Platz im Heim sei für ihn trotzdem kein Thema, jedenfalls nicht, solange seine Frau im ihr bekannten Umfeld zu Hause klarkommt.
Das ist der Bericht unserer Reporterin Annette Miersch. Wie will die Bundesregierung Pflegebedürftige und ihre Angehörigen unterstützen? Darüber spreche ich mit der CDU-Politikerin Simone Borchardt. Sie ist die gesundheits- und pflegepolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag. Um kurz nach 7, also in rund einer halben Stunde, sind wir zum Interview verabredet. Jetzt haben wir es 6.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die Deutsche Bahn ist Kritik ja gewohnt, könnte man meinen, aber als sie angekündigt hat, in Fernzügen die günstigen Sitzplatzreservierungen für Familien zu streichen, da musste es die Bahn wirklich von allen Seiten einstecken. Trotz aller Kritik sagt die Firma, das Unternehmen jetzt, es bleibt dabei. Die Familienreservierungen werden gestrichen. Darüber spreche ich mit unserem Wirtschaftsreporter Jonas Pospisch. Guten Morgen, Jonas.
Guten Morgen.
Fangen wir mal vorne an. Wie viel teurer wird die Reservierung im Zug jetzt für eine Familie?
Ja, nehmen wir mal eine Familie an, zwei Erwachsene, zwei Kinder, dann haben die bislang hin und zurück 20,80 Euro gezahlt für eine Reservierung. In Zukunft werden das 44 Euro sein, also mehr als doppelt so viel. Denn auch der Preis für die normale Reservierung steigt von 5,30 Euro auf 5,50 Euro in der zweiten Klasse. Und natürlich sind Reservierungen für Familien besonders wichtig. Gerade wenn man jüngere Kinder dabei hat, müssen die Eltern ja in der Nähe sein. Die kann ich ja nicht über mehrere Wagen verteilen, so wie gerade noch Plätze da sind. Und es gibt in den Zügen der DB ja auch Familienabteile, die wollen Familien ja gezielt buchen können. Trotzdem, die Änderung tritt jetzt in Kraft mit dem sogenannten kleinen Fahrplanwechsel diesen Sonntag.
Ich hatte es eingangs gesagt, es gab Kritik an dieser Entscheidung und zwar nicht zu knapp. Wer hat sich da alles beschwert?
Ja, so ziemlich jeder. Das ist kaum eine Übertreibung. Also Verkehrspolitiker von der CDU bis zur Linken, die zusammenzubringen, muss man erstmal schaffen. Einerseits gibt es da eben die Forderung, Familien nicht zusätzlich finanziell zu belasten. Andererseits gibt es die Befürchtung, dass natürlich Bahnfahren jetzt für Familien unattraktiver wird, was eben die Verkehrswende und den Klimaschutz behindert. Und auch von Fahrgast- und Verkehrsverbänden gab es Kritik. Der Verkehrsclub Deutschland fordert zum Beispiel, dass der Bund als Eigentümer der Bahn stärker ins Unternehmen eingreift, um familienfreundliche Angebote zu gewährleisten.
Tja, und trotzdem sagt die Bahn, nein, das wird gestrichen, diese Familienreservierungen. Warum?
Ja, letztlich sagt die Bahn, sie braucht das Geld. Wir müssen unsere Angebote wirtschaftlich tragfähig gestalten, sagte eine Bahnsprecherin der Deutschen Presseagentur dazu. Der Fernverkehr hat letztes Jahr 96 Millionen Euro Verlust gemacht, der gesamte Bahnkonzern 1,8 Milliarden. Und zumindest einen kleinen Teil dieses enormen Lochs sollen offenbar die Reservierungsgebühren stopfen. Aber das klappt natürlich nur, wenn die Kunden die Preiserhöhung schlucken und nicht stattdessen mit dem Auto fahren.
Gibt's für Menschen, die gerne die Bahn nutzen, denn auch positive Nachrichten?
Tatsächlich, mit diesem Fahrplanwechsel gibt es auch ein paar mehr Züge, zum Beispiel Direktverbindungen am Wochenende von Berlin nach Chemnitz, und da ist ja gerade europäische Kulturhauptstadt mit vielen Veranstaltungen. Und auf den Strecken Berlin-Rostock und Berlin-Prag gibt es auch zusätzliche Züge. Und die Stornierung von Flexpreistickets wird wieder einen Tag vor der Gültigkeit umsonst. Die Bahn hat das letztes Jahr eingeführt, dass man das deutlich mehr im Voraus machen muss, wenn man nicht zahlen will. Sehr unbeliebte Entscheidung. Aber das zeigt auch, dass die Bahn manchmal doch auf ihre Kunden hört und Entscheidungen wieder überdenkt. Also vielleicht kommt die Familienreservierung irgendwann noch wieder zurück.
Schauen wir mal. Vielen Dank. Jonas Pospisch war das aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Werbung. Eine gute Küche ist Lieblingsort, ist Familientreff und Genusszentrum. Eine gute Küche ist der Mittelpunkt des Lebens. Und Küchenaktuell ist Ihr Spezialist für gute Küchen. Entdecken Sie Qualität und Top-Service zum besten Preis bei Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Jetzt Beratungstermin vereinbaren. Zu Hause, online oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchenaktuell.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Tja, der kalendarische Sommeranfang, der ist zwar erst in 9 Tagen, aber schon jetzt gibt's eine Portion Sommer in Berlin und Brandenburg, denn heute ist es überall sonnig, es ist trocken. Im Verlauf gibt es nur einzelne flache Quellwolken. Die Höchsttemperaturen heute 22 bis 25 Grad. Es gibt leicht böigen Nordost- bis Ostwind. Aktuell haben wir die Werte in Perleberg bei 5 Grad, in Frankfurt sind es 9 und in Berlin zwischen 6 und 12 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Tobias Mück.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreikwerder zwischen Rastplatz Ukleisi und Niederlehme sind wegen Bergungsarbeiten die rechte und die Standspur gesperrt. Stadtverkehr Berlin, ein paar Minuten länger dauert es auf der 100 Richtung Wedding vor der Baustelle am Dreieck-Funkturm. Mitte der Tunnel Alexanderplatz ist in Richtung Leipziger Straße bis morgen früh gesperrt. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt. Neue Baustellen ab heute in Kaulsdorf steht auf der Chemnitzer Straße Höhe Wernitzer Straße für beide Richtungen nur eine gemeinsame Spur zur Verfügung. In Langwitz wird auf der Siemensstraße zwischen Wiesenweg und Gärtnerstraße eine Baustellenampel installiert. Und in Reinickendorf ist auf der Ollenhauer Straße Richtung Oranienburger Straße nur noch eine Spur frei. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Humboldt- und Pfahlerstraße. Noch eine Meldung zur S-Bahn. Wegen eines defekten Stellwerks am Bahnhof Friedrichstraße müssen Sie auf den Linien S3, 5, 7, 75 und 9 mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.
Es wird 6.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Die Zurückweisungen von Asylsuchenden an deutschen Grenzen stehen auf dem juristischen Prüfstand. Kanzler und Innenminister halten daran fest. Der Koalitionspartner SPD meldet Zweifel an und formuliert diese nun zunehmend offensiver. Erstes Thema in den Nachrichten mit Tobias Mück.
Bundesjustizministerin Hubich erwartet von Innenminister Dobrindt eine schnelle Begründung zu den Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Dobrindt müsse bald auf die Eilentscheidungen des Berliner Verwaltungsgerichts reagieren. Es werde sehr schwierig sein, eine Begründung zu liefern, die den Voraussetzungen des EU-Rechts genügt. Das Innenministerium unter dem CSU-Politiker habe die Zurückweisungen in eigener Verantwortung angeordnet, so Hubich. Anfang des Monats hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall von drei Somaliern entschieden, dass ihre Zurückweisung an der Grenze rechtswidrig war. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. In den USA weiten sich die Proteste gegen Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiter aus. Wie der Sender CNN berichtet, hat es in etlichen Städten Demonstrationen gegeben, unter anderem in New York, Chicago, Austin, Seattle und Washington. Für das Wochenende sind landesweit hunderte weitere Protestaktionen angekündigt. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat inzwischen Berichte über zunehmende Ausschreitungen zurückgewiesen. Nur eine kleine Minderheit beteilige sich an Vandalismus. US-Präsident Trump hatte gesagt, die Stadt versinke in Chaos und Gewalt. Er rechtfertigte damit die Entsendung von Soldaten nach Kalifornien. Die israelische Armee hat im Gazastreifen die Leichen von zwei Geiseln geborgen. Das hat Israels Regierungschef Netanyahu bestätigt. Bei einem von ihnen handelt es sich demnach um einen 59-Jährigen, der bei dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 getötet und dann in den Gazastreifen gebracht wurde. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Israels Premier Netanyahu drückte der Familie auf Ex sein Beileid aus. Netanyahu und der Armee zufolge wurde eine weitere tote Geisel geborgen, die aber noch nicht namentlich genannt wurde. Das Forum der Angehörigen der Geiselfamilien fordert erneut eine Verhandlungslösung, bei der alle übrigen 53 Geiseln aus Gaza freikommen. Im Küstenstreifen gehen die Kämpfe unterdessen weiter. Das Hamas-geführte Gesundheitsministerium gab an, dass seit Kriegsbeginn mehr als 55.000 Menschen in Gaza getötet wurden. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen.
Der Haushaltsausschuss des Brandenburger Landtages berät heute abschließend über den Doppelhaushalt für nächstes und übernächstes Jahr. Ein wesentlicher Punkt darin ist, dass die Koalition aus SPD und BSW Schulden in Milliardenhöhe aufnehmen und dafür die Regeln ändern will. Im Ausschuss sollen heute Experten einschätzen, ob das rechtmäßig ist. Die Opposition aus CDU und AfD kritisiert das Vorhaben. Außerdem gibt es Kritik an den Sparplänen. Amelie Ernst, RBB 24 Landespolitik.
Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Sozialverbänden und der Linken wendet sich gegen geplante Sozialkürzungen. Unter anderem geht es um die Streichung von Zuschüssen für die Tafeln, die zuletzt über das sogenannte Brandenburg-Paket finanziert wurden, und um möglicherweise nicht ausreichende Mittel für die Schwangerschafts- und Familienberatung. Auch geplante Kürzungen im Bildungsbereich hatten zuletzt polarisiert. Nach Protesten hat die SPD-BSW-Koalition inzwischen einige Kürzungspläne zurückgenommen, beispielsweise für die Kommunen, die Pflege und in Teilen auch für Kitas und Schulen. In der kommenden Woche soll dann der Landtag über den Doppelhaushalt abstimmen.
Die in Berlin-Spandau entdeckte Weltkriegsbombe ist am Abend kontrolliert gesprengt worden, das hat die Polizei mitgeteilt. Der Blindgänger war in einem Waldgebiet im Ortsteil Klado gefunden worden. Laut Polizei mussten für die kontrollierte Sprengung rund 90 Personen vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Der Frontmann der Beach Boys, Brian Wilson, ist tot. Das hat seine Familie mitgeteilt. Wilson wurde 82 Jahre alt. Er litt seit längerer Zeit an einer Form der Demenz. Die Beach Boys waren vor allem in den 1960er Jahren erfolgreich. Zu ihren größten Hits zählen Surfin' USA, I Get Around und Good Vibrations. Wilson galt als kreativer Kopf der Band und komponierte die meisten Songs. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sonnig und trocken bei 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 5 Grad und in Steglitz 12. In Brandenburg zwischen 5 in Forst und 11 Grad in Wiesenburg. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken bei 23 bis 27 Grad. Die Zeit 6.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU will bekanntlich weiter Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückweisen lassen, obwohl das Berliner Verwaltungsgericht das vor kurzem in 3 Fällen für rechtswidrig erklärt hat. Der Koalitionspartner SPD in der Bundesregierung trägt Dobrindts Entscheidung offiziell mit, aber auch innerhalb der Bundesregierung auf SPD-Seite gibt es Zweifel. Einzelheiten von Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Die Bundesjustizministerin will Klarheit. Stefanie Hubig, SPD, erwartet, dass ihr Kabinettskollege Alexander Dobrindt, CSU, sehr schnell begründet, warum er Asylbewerber an den deutschen Grenzen zurückweisen lässt und auf welcher Rechtsgrundlage er das macht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte im Fall von 3 Asylbewerbern aus Somalia entschieden, dass es rechtswidrig war, sie an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Trotzdem hält Dobrindt an dieser Praxis grundsätzlich fest. Justizministerin Hubig trägt das mit, sagte aber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sich mögliche weitere Urteile sehr genau ansehen zu wollen. Sollten auch andere deutsche Gerichte entscheiden, dass die Zurückweisungen rechtswidrig sind, hält Hubig es für schwer vermittelbar, weiterzumachen und auf eine abschließende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zu warten. Dass die 3 Richter des Berliner Gerichts wegen ihrer Entscheidung bedroht wurden, hält die Justizministerin für eine problematische Entwicklung. Sie wünscht sich, dass die Gesellschaft Flagge zeigt und sich mit der Politik vor die unabhängige Justiz stellt.
Informationen waren das von Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel. Um 6.47 Uhr. In Österreich gilt nach wie vor die Staatstrauer nach dem Amoklauf in Graz. Im Hintergrund laufen trotzdem die politischen Diskussionen um die Tat und die sind altbekannt, auch in Österreich. Sollten die Waffengesetze geändert werden? Diese Frage wirft auch der österreichische Bundespräsident Alexander von der Bellen auf. Aus Wien dazu Wolfgang Fichtel.
Wenn wir zum Schluss kommen, das österreichische Waffengesetz muss geändert werden, damit mehr Sicherheit herrscht, dann werden wir das auch tun.
Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen ist das, kurz nachdem er eine Kerze angezündet hatte, vor dem Grazer Gymnasium, in dem ein 21-Jähriger 10 Menschen getötet hat, bewaffnet mit einer Pistole und einer Schrotflinte. Warum durfte er die haben, fragt der Bundespräsident und ist mit dieser Frage nicht mehr allein. Die Antwort: weil es das österreichische Waffengesetz so erlaubt. Man muss nur volljährig sein, 18 also, EU-Bürger mit Wohnsitz in Österreich, dann kann man eine Schrotflinte ganz einfach kaufen. Der Händler muss prüfen, ob ein Waffenverbot vorliegt. Private Verkäufer müssen nicht mal das. Man muss das Gewehr registrieren lassen und immerhin 3 Tage warten, bis man es abholen darf. Als wäre ein Schrotgewehr ein fast normaler Haushaltsgegenstand in der Alpenrepublik. Das findet sogar einer wie Markus Schweiger etwas verharmlosend. Schweiger ist Waffenhändler in Wien. Sein Laden läuft. Er weiß, was er da verkauft.
Vom Tödlichkeitsaspekt her sind die sogar schlimmer als eine Pistole. Warum? Weil
Zum Beispiel, wenn Sie mit einem 1270er oder 1276er Schrotflinte schießen auf kurze Distanz, was weiß ich, 10, 20 Meter, die reißen große Löcher.
Mit der Schrotflinte hat der Amokläufer versucht, Türschlösser aufzuschießen, berichten Augenzeugen. Er hatte aber auch noch eine Pistole, ganz legal. Nicht ganz so einfach zu bekommen. 21 Jahre ist das Mindestalter und man braucht eine Waffenbesitzkarte. Die gibt's nur mit einem sogenannten Waffenführerschein. Das heißt, man muss unter Aufsicht lernen, mit der Waffe umzugehen und, das kam irgendwann dazu, es braucht ein psychologisches Gutachten. Gibt's beides im Paket beim Waffenhändler für 339 Euro. Schweiger hält das für wirksame Hürden, habe immer funktioniert. Nur bei dem Amokläufer in Graz nicht.
Na, das, was jetzt passiert ist, ist für uns sozusagen der Super-GAU. Jetzt plötzlich haben wir einen, der es geschafft hat, durch diese ganzen Hürden durchzurutschen. Der muss alleine schon vom Auftreten beim Psychologen dermaßen ein schauspielerisches Talent gehabt haben, oder es ist sonst irgendwas schiefgerannt.
Was da schief lief, wird untersucht. Laut Gesetz hätte der Todesschütze die Pistole zwar haben dürfen, zu Hause, zur Selbstverteidigung, aber er hätte sie nicht mitnehmen dürfen, steht da. Dazu bräuchte er einen Waffenpass. Den bekommt auch in Österreich aber kaum jemand. 1,5 Millionen registrierte Gewehre und Pistolen auf nur 9 Millionen Einwohner. In Österreichs Nachbarschaft sind sie nur in Montenegro, Serbien und Bosnien-Herzegowina schwerer bewaffnet, sagt die Statistik.
Österreich-Korrespondent Wolfgang Fichtel über die Waffengesetze in unserem Nachbarland und wie es damit nach dem Amoklauf von Graz weitergehen könnte. 7:10 haben wir es jetzt. Und jetzt eine Frage an alle Berlinerinnen und Berliner. Kennen Sie Alexander Oerke? Er ist der Mann in der Stadt, bei dem Sie sich beschweren können, wenn Sie Probleme mit Behörden haben oder anderen Einrichtungen des Landes Berlin. Auf der Visitenkarte von Alexander Oerke steht Bürger- und Polizeibeauftragte des Landes Berlin. Was genau die Aufgaben sind, das erklärt mir jetzt unser Redakteur Matthias Gindorf. Guten Morgen, Matthias.
Guten Morgen.
Leg los.
Alexander Görke kann als Bürger- und Polizeibeauftragter des Landes Berlin angefragt werden, wenn Behörden nicht zu erreichen sind oder aus Sicht der Bürger nicht reagieren. Auch bei zu langen Bearbeitungszeiten kann er einschreiten. Bearbeiten kann der Bürger- und Polizeibeauftragte auch Beschwerden über Sozialhilfeleistungen, Asylbewerberleistungen oder beim Thema Wohngeld oder beim Strafvollzug. Alexander Oerke kann außerdem Ansprechpartner sein, wenn Sie bei der Polizei eine Anzeige aufgeben und nichts passiert. Er nimmt Beschwerden auf über Polizeikontrollen, wenn Ermittlungen nicht so laufen, wie es sich die Berliner gedacht haben. Oder wenn es bei einer Versammlung zu Problemen mit der Polizei kommt. All das kann man dann über ein simples Online-Formular abschicken.
Den Bürger- und Polizeibeauftragten gibt es in Berlin seit 2022, also seit gut 2 Jahren. Heute legt Alexander Oerke seinen zweiten Jahresbericht vor, seinen zweiten kompletten Jahresbericht. Was wird da drin stehen?
Bekannt ist schon, dass sich die Zahl der Anfragen deutlich erhöht hat, von knapp über 400 auf fast 800 Beschwerden. Rund die Hälfte davon dreht sich um die Dauer von Einbürgerungsverfahren. Besonders viele Probleme haben die Berliner offenbar auch mit den Bezirksämtern. Und Alexander Görke hat dabei unter anderem auch Beschwerden bekommen, weil es auf Bolzplätzen in der Stadt zu laut war.
Noch mehr Details aus dem Jahresbericht des Berliner Bürger- und Polizeibeauftragten hören Sie in einer rund einer halben Stunde hier im Inforadio, wenn ich dann nämlich mit Alexander Oerke über seine Bilanz spreche. Informationen waren das erstmal von Matthias Gindorf. Vielen Dank. Jetzt haben wir es 6.52 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Der Kinosommer ist langsam da. Das heißt, es kommen pro Woche etwas weniger Filme in die Kinos und es gibt meistens den einen oder den anderen Familien- oder Kinderfilm. So wie in dieser Woche das Remake des Animationsabenteuers Drachenzähmen leicht gemacht. Diesmal allerdings mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern. Unser Kinoexperte Alexander Soyer stellt die Starts der Woche vor.
Es ist schon lange nicht mehr nur ein Trend, sondern fast schon ein Muss oder je nachdem, wie man es sieht, eine Masche. Was mal als Trickfilm erfolgreich war, wird irgendwann ganz einfach noch einmal als Realfilm neu gedreht. Nach Schneewittchen und Lilo und Stitch allein in diesem Jahr gibt es nun auch noch ein Remake von Drachenzähmen leicht gemacht, der vor etwas über 20 Jahren zum Überraschungserfolg wurde. Die Story ist dementsprechend bekannt. Auf der von Drachen heimgesuchten Wikingerinsel Berg wird der schmächtige Sohn des Dorfoberhaupts zum Helden und Drachenzähmer.
Was willst du jetzt machen?
Wahrscheinlich irgendwas Dummes.
Das wäre ja nichts Neues.
Dann irgendwas Verrücktes. Es liegt an uns.
Uns?
Bleib bei mir.
Okay, mein Freund, bist du bereit?
An der Geschichte selbst gibt es natürlich nichts auszusetzen. Die ist genauso gut, abenteuerlich, witzig und spannend wie das Original. Was aber nicht so gut funktioniert, sind die echten Schauspielerinnen und Schauspieler in der natürlich auch am Computer entstandenen Bergumgebung und vor allem bei der viel zu schnellen und hölzern wirkenden Umherfliegerei auf Drachenrücken. Trotzdem macht Drachenzähmen leicht gemacht immer noch Spaß, aber einen Mehrwert im Vergleich zum Original, den gibt es nicht. Mit dem Dokumentarfilm An Hour from the Middle of Nowhere von Ole Elfenkemper und Catherine Seward begibt man sich in die Wälder des US-Bundesstaates Georgia, wo nahe der Kleinstadt Lumpkin das zweitgrößte Abschiebegefängnis der USA liegt. Wer hier gelandet ist, hat kaum eine Chance mehr, legal amerikanischen Boden zu betreten. Der Film ist ein Porträt des Anwalts Marty Rosenblatt, der zu den wenigen gehört, die sich dort für die Rechte der Inhaftierten auf der Abschiebebank einsetzen. Wie aussichtslos seine Arbeit zu sein scheint und wie wichtig sie genau deswegen ist, das macht der einfühlsame, leise Dokumentarfilm eindrucksvoll spürbar. An Hour from the Middle of Nowhere. Der Schmetterlingseffekt einer internationalen Sicherheitskonferenz, die vor 50 Jahren dann eben doch die Welt veränderte. Darum geht es dem finnischen Dokumentarfilmer Arthur Frank in seinem Film Der Helsinki-Effekt. Er hat sich auf Spurensuche im Archivmaterial der KSZE-Konferenz begeben und ergründet dabei mit feinem Witz und in der deutschen Fassung mit der Stimme von Bjarne Mädel, welche diplomatische Schwerstarbeit dieses groß angelegte Zusammentreffen der Nationen war und was man daraus gelernt haben könnte.
Vielleicht, dass ich Diplomatie, Dialog und Verhandlungen so unvollkommen, extrem langwierig oder frustrierend sie auch immer sein mögen, eigentlich ganz schön finde.
Nicht nur die Konferenz selbst wird so zu einem lebendigen und hoffnungsvollen Stück Geschichte und sorgt für nostalgische Diplomatie-Sehnsuchtsgefühle. Lebendig werden auch per KI-Stimme einige der großen politischen Akteure dieser Zeit in vertonten Mitschriften und Geheimdokumenten von damals. Eine amüsante Geschichtsstunde und Ode an die Diplomatie. Der Helsinki-Effekt.
Die Kinostarts der Woche waren das, vorgestellt von Alexander Soyi.
RBB 24 Inforadio im Gespräch.
Mehr Zurückweisungen an den Grenzen. Kritik aus den Nachbarländern. Die Bundesregierung will den Kurswechsel in der Asylpolitik. Was bedeutet das für Schutzsuchende, für unsere Gesellschaft und für den Arbeitsmarkt? Ist das noch Humanität oder Abschottung oder ein Gebot der Vernunft? Darüber diskutiert Sascha Hingst mit seinen Gästen heute um 18 Uhr im Piscator-Saal. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Werbung.
Weißt du, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher.
Na, was schaust du, deppert?
Na, ich schau gerade, was ich am Wochenende so machen kann. Hätte richtig Bock auf Foto und Video.
Schauen? Kannst bei der Schau.
Fotomeier!
Die Schau. Unsere große Berliner Fotomesse diesen Freitag und Samstag. Alle Hersteller vor Ort. Nikon, Canon, Sony und viele mehr.
Schaut's vorbei. Der Philipp ist da, ich bin da, der Rest vom Team ist da.
Fotowalks, Workshops, Vorträge, gratis Check and Clean und mega Messeangebote.
Und der Chef, der ist auch da. Schauen wir mal.
Die Schau. Bei Fotomeier und im Letteverein am Viktoria-Luise-Platz.
Fotomeier!
Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Schauen wir auf die aktuellen Temperaturen. In Berlin liegen die zwischen 6 und 12 Grad. 9 Grad haben wir in Brandenburg an der Havel, 8 Grad in Cottbus und temperaturtechnisch ist noch einiges drin heute. Die Höchstwerte sollen liegen bei 22 bis 25 Grad, also es wird schon sommerlich warm. Es gibt heute überall Sonnenschein, im Verlauf nur einzelne flache Quellwolken und es bleibt bei schwachem bis mäßigem Leichtböen Wind aus Nordost bis Ost trocken.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Tobias Mück.
A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder. Zwischen Dreieck-Spreeau und Niederlehme hat es einen Unfall gegeben. Die rechte Spur ist gesperrt. Es staut sich plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin, ein paar Minuten länger dauert es auf der 100 in Richtung Wedding vor der Baustelle am Dreieck-Funkturm. Biesdorf, der Blumberger Damm ist vor der Kreuzung Alt-Biesdorf in Richtung Köpenicker Straße gesperrt. Dort läuft ein Feuerwehreinsatz. In Neukölln ist die Karl-Marx-Straße wegen Bauarbeiten Höhe Flughafenstraße bis Samstag in Richtung Britz gesperrt. Neue Baustellen gibt's ab heute in Kautzdorf. Dort steht auf der Chemnitzer Straße Höhe Wernitzer Straße für beide Richtungen nur eine gemeinsame Spur zur Verfügung. In Langwitz wird auf der Siemensstraße zwischen Wiesenweg und Gärtnerstraße eine Baustellenampel installiert. Und in Reinickendorf ist auf der Ollenhauer Straße Richtung Oranienburger Straße nur noch eine Spur frei. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Humboldt und Pfahler Straße.
Es ist 7 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. An den Zurückweisungen Asylsuchender an deutschen Grenzen festzuhalten, obwohl ein Berliner Gericht das in einigen Fällen für rechtswidrig erklärt hat, finden 64% der Befragten richtig, laut aktueller Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA. Die Justizministerin sagt, eine stichhaltige Begründung muss schnell her. Tobias Mölk mit den Nachrichten.
Bundesjustizministerin Hubig erwartet, dass Innenminister Dobrindt rechtlich begründet, warum weiter Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hat die SPD-Politikerin gesagt, Dobrindt müsse die von ihm zugesagte Erklärung jetzt schnell nachliefern. Hintergrund ist eine Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Das hatte Anfang des Monats ein Urteil im Fall von 3 Menschen aus Somalia gefällt. Danach war es rechtswidrig, die Menschen an der Grenze abzuweisen. Innenminister Dobrindt will trotzdem an der Praxis des Zurückweisens festhalten. Er argumentiert mit einer Notlage und strebt an, dass der Europäische Gerichtshof in der Frage entscheidet. Verteidigungsminister Pistorius ist zu Gesprächen in die Ukraine gereist. Der SPD-Politiker will sich in der Hauptstadt Kiew über die Lage im Land informieren. Außerdem soll es darum gehen, wie Deutschland die Ukraine weiter militärisch unterstützen kann. Schon vor seiner Abreise hat Pistorius gesagt, es gehe darum, dass die Ukraine in eine Position komme, in der Russland zu ernsthaften Verhandlungen bereit ist. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. Zu Beginn der Woche war der größte Angriff seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 gemeldet worden. In den USA weiten sich die Proteste gegen Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiter aus. Wie der Sender CNN berichtet, hat es in etlichen Städten Demonstrationen gegeben, unter anderem in New York, Chicago, Austin, Seattle und Washington. Für das Wochenende sind landesweit hunderte weitere Protestaktionen angekündigt. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles hat inzwischen Berichte über zunehmende Ausschreitungen zurückgewiesen. Nur eine kleine Minderheit beteilige sich an Vandalismus. US-Präsident Trump hatte gesagt, die Stadt versinke in Chaos und Gewalt. Er rechtfertigte damit die Entsendung von Soldaten nach Kalifornien. Im Gazastreifen sind nach Angaben der GHF-Stiftung 5 ihrer Helfer getötet worden. Mehrere andere seien bei einem Angriff auf einen Bus verletzt oder möglicherweise als Geiseln genommen worden, hieß es von der GHF. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Die Firma verteilt im Auftrag Israels Hilfsgüter in insgesamt 4 Verteilzentren im Küstenstreifen. Gegen 10 Uhr am Abend soll der Bus auf dem Weg in ein Verteilzentrum gewesen sein, als er westlich der Stadt Khan Yunis von Hamas-Terroristen angegriffen wurde, heißt es in der Mitteilung. Die Verteilung